Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute im Gesundheitsfernsehen. Ja, heute sprechen wir über Tumore, die sich ganz anders verhalten als erwartet. Sie sind schneller, aggressiver und unvorhersehbarer. Ja, das Stichwort ist Turbokrebs. Und der Professor Dr. Stefan Hockertz aus dem QS24 Wissenschaftsgremium hat uns hierbei nahegelegt, die Dr. Med Ute Krüger hierfür einzuladen. Und sie ist da, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und nach dem Intro legen wir direkt los. Bis gleich. Willkommen zurück und herzlich willkommen, liebe Ute.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Fabian.
Ja, sehr gerne. Du bist ja Fachärztin in Pathologie und seit 18 Jahren auch in Schweden tätig. Aber ich habe mal ein bisschen recherchiert, du hast ja noch viel, viel mehr gemacht. Magst du uns vielleicht mal eingangs erklären, was du überhaupt alles schon gemacht hast oder vielleicht was noch alles kommt?
Ja, ich habe in Berlin in der Humboldt-Universität Medizin studiert und bin dann nach meiner Facharztprüfung ein Jahr danach nach Schweden gegangen und habe dann dort an zwei Kliniken in Südschweden gearbeitet. In der ersten Klinik war ich 10 Jahre lang beschäftigt als Oberärztin und in den letzten 4 Jahren auch als medizinische Leiterin dieses Institutes in Växjö. Und danach bin ich nach Kalmar gegangen ans Pathologische Institut und war dort auch als Oberärztin beschäftigt und habe dann dazu gleichzeitig in der Universität in Lund zum Thema Brustkrebs geforscht. Mhm. Also auch 8 Jahre lang war ich dort angestellt als Oberärztin und war also in den letzten 18 Jahren mehr oder weniger Brustkrebsexpertin. Also das war mein Hauptthema. Und ich wusste also durch die Tätigkeit als Pathologin in der Klinik, als auch aus der Forschungstätigkeit, wie das mit der Altersverteilung aussah bei den Patienten. Also man muss sich das so vorstellen, die Zuschauer wissen vielleicht nicht, was ein Pathologe macht.
Ja, vielleicht kannst du das
genau
auch noch etwas erwähnen.
Ein Pathologe diagnostiziert Krankheiten. Mhm. Und in meinem Falle, ich habe also am Mikroskop gesessen beziehungsweise am Bildschirm und habe Tumoren diagnostiziert. Das war also das Hauptthema, mit dem ich mich beschäftigt habe.
Und jetzt diese Tumore, die du angeschaut hast, war das nach dieser, oftmals macht man ja schon mal, nimmt man mal so ein Stück raus, um das anzuschauen. Das ist dann das, was dann bei dir gelandet ist.
Das, was die Chirurgen oder die Gynäkologen rausschneiden aus der Brust, das habe ich mir dann angeschaut. Ja. Also es wird erst im Labor angeschaut, dann werden die Schnitte rausgenommen, die also wichtig sind für die Diagnose. Und dann wird sich das im Mikroskop angeschaut. Und das ist ja ein langer Prozess. Das geht also durch also verschiedene Sorten Flüssigkeiten. Dann wird es geschnitten. Und also da sind auch ganz viele Menschen involviert im Labor, bis ich dann irgendwann einen Schnitt bekomme und den schaue ich mir im Mikroskop oder eben am Schirm an, je nachdem, ob es digitalisiert ist oder nicht. Ja. Und dann kann ich die Diagnosen stellen. Und die Diagnosen eines Pathologen liegen dann zugrunde für die weiterführende Therapie. Das ist auch wichtig zu wissen. Das heißt, wenn der Pathologe eine falsche Diagnose stellt, bekommt der Patient oder die Patientin eine falsche Therapie.
Ja, große Verantwortung auch, was hier reinspielt.
Ja.
Ja, jetzt vor allem Brustkrebs, wo du dich auch so lange auch damit beschäftigt hast. Ich habe ja das Gefühl, in letzter Zeit höre ich nur noch Brustkrebs. Hast du diese Erfahrung auch gemacht? Ist das etwas, was jetzt immer mehr aufkommt?
Also was ich gemerkt habe in den letzten Jahren, also im Herbst 2021, dass ich mehr Material von jüngeren Patienten bekommen habe. Mhm. Also zwischen 30 und 55 Jahre alt. Mhm. Und dass dann die Tumoren auch aggressiver wuchsen. Und also schneller wuchsen und normalerweise waren 3 Zentimeter schon groß und dann also ab Herbst 2021 waren also 4 Zentimeter keine Seltenheit mehr und der größte Tumor war 16 Zentimeter groß. Das ist so.
Eieiei.
Es ist also sehr groß und es war auch nicht so, dass die Patientin das irgendwie negiert hat. Es gibt ja Patienten, die sagen, ich möchte es gar nicht wissen. Mhm. Ich gehe nicht zum Arzt, sondern sie ist gleich zum Arzt gegangen und das war ein explosionsartiges Tumorwachstum. Und das habe ich gesehen und dann auch, dass mehrere Tumoren in ein und derselben Brust entstehen. Also ein sogenanntes multifokales Tumorwachstum und bilateral, also in beiden Brüsten gleichzeitig Tumorwachstum. Mhm. Das ist auch was ich gesehen habe, was ich der Meinung war, was so vorher nicht vorgekommen ist. Und das war eben ab Herbst 2021. Und vielleicht können wir uns ja mal ein Bild dazu angucken zum Thema Multifokalität.
Gerne, aber vorab noch kurz die Frage, dieses Phänomen, was du jetzt auch so beobachtet hast, dass die Patienten immer jünger werden, die Tumore immer größer, sprechen wir hier schon von diesem Turbokrebs?
Diesen Begriff habe ich dann letztendlich geprägt, weil ich der Meinung war, dass das mit diesen mRNA oder mRNA-Spritzen gegen Corona zu tun haben. Denn ich habe dann gesehen, ich habe ein extra Programm gehabt, in dem ich nachgeschaut habe, um zu sehen, gibt es das im Hintergrund, ja oder nein? Und konnte eben sehen, die Patientinnen, die solche aggressiven Tumorformen hatten, haben diese Spritze bekommen. Und dann habe ich versucht, im Dezember 2021 bei der zweiten Pathologiekonferenz Kollegen zu finden, die mir helfen, diese Hypothese, die ich aufgestellt habe, des sogenannten Turbokrebses nach Corona-Impfung, zu widerlegen oder zu beweisen. Ja. Und das ist was völlig Legitimes in der Forschung, dass man also eine Hypothese hat und dann schaut man, stimmt es oder stimmt es nicht.
Ja, genau.
Und es hat sich aber leider bis auf einen Pathologen aus Österreich niemand gemeldet. Und es ist also nie zu dieser Studie gekommen. Aber diese müsste eigentlich immer noch gemacht werden.
Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana.
Ja, dann lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast vorhin schon erwähnt, du hast da noch ein Bildmaterial mitgebracht.
Mhm. Genau, zur Multifokalität.
Bedeutet das?
Das ist, wenn mehrere Tumoren in ein und derselben Brust wachsen.
Ah, ja, okay.
Genau, also mehrere Fuzzi. Mhm. Und wenn wir uns das in der, im Bild anschauen, dann sieht man hier, also HE ist einmal die Abkürzung für die Routinefärbung in der Pathologie, das heißt Hämatoxylin-Eosin. Mhm. Und das ist jetzt hier so ein Schnitt, wie man das im Mikroskop sieht oder eben am Schirm. Das ist also ein Teil der Brust einer Patientin. Sie war 55 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und hatte innerhalb von 13 Zentimetern, was auch schon extrem groß ist, ein sogenanntes duktales Karzinoma in situ. Das heißt, der Tumor ist in den Gängen gewachsen, in den Brustdrüsengängen.
Oh, ja.
Und man sieht an manchen Stellen hier in diesem blauen Bereich, das ist nämlich der Bereich des duktalen Karzinoma in situ, der so blau umrandet ist. Und hier sieht man so einzelne erweiterte Gangstrukturen. Und das ist dieser Tumor, den ich meine. Und dann ist in diesem duktalen Karzinoma in situ, in der gesamten Brust waren etwa 20 Herde, wo das Gewebe, also der Tumor schon in das Gewebe reingewachsen ist. Das heißt also invasive Herde, und auf diesem Schnitt sind es alleine 7, die sind dann nochmal mit Rot gekennzeichnet. Man sieht also, das wird so ein bisschen dichter dort, das Gewebe, es verdichtet sich, und das ist eben dieser Tumor, der dort wächst.
Ja.
Und die Frau hatte also auch schon ausgeprägtes Wachstum in den Lymphgefäßen. Und der größte invasive Tumor war 35 mm groß. Also nur alleine dieser eine Tumor wäre sonst für frühere Verhältnisse schon sehr groß gewesen. Mhm. Und jetzt hat sie 20 verschiedene Herde und der größte ist 35 mm groß. Und sie hatte auch schon 4 Lymphknotenmetastasen.
Na, verrückt.
Ja, und dann habe ich auch festgestellt, dass es einen Zusammenhang gibt mit Rezidiven, also wenn man einen Rückfall erhält.
Mhm. Das heißt, man hat jetzt so für mein Deutsch den Krebs wie besiegt, aber er kommt wieder.
Richtig.
Und wahrscheinlich an den gleichen Orten so ungefähr.
Ja, die Patientinnen wurden als gesund erklärt. Mhm. Und dann, es kann bis zu 20 Jahre danach gewesen sein, ja. Dann kam der Tumor wieder. Und da habe ich auch ein Bild mitgebracht. Und zwar handelt es sich hier um eine 80-jährige Patientin, die 7 Jahre zuvor eine sogenannte Sektorresektion durchgemacht hat. Das heißt, man hat einen Sektor aus der Brust entfernt mit dem Tumor. Mhm. Und die restliche Brust ist noch dran geblieben.
Ja.
Und sie hat dann 3 Monate nach dieser Spritze gegen Corona einen Tumor in der operierten Brust erhalten. Und dieser war schnell wachsend. Und sie ist dann auch, hat auch gemerkt, da wächst was, ist auch gleich zum Arzt gegangen. Und in Schweden ist es so, es geht also sehr schnell. Wenn man also einen Befund in der Brust hat, das ist also so ein gutes System, dass die Patienten sofort weitergeleitet werden. Es kommt innerhalb von kürzester Zeit zur Operation.
Mhm.
Und aber in ihr Tumor war schon im Operationspräparat 55 mm groß. Das heißt, der war schon sehr groß.
Ja.
Und hier habe ich mal einen Schnitt mitgebracht. Das, was mit Grün umrandet ist, Das ist das Narbengewebe, da wo früher der Tumor gesessen hat. Und dann sieht man auf der linken Seite, das ist mit Rot umrandet, da sieht man also direkt in der Nachbarschaft diesen invasiven Tumor, also den neu entstandenen Krebs, der da gewachsen ist. Und der war natürlich auf anderen Schnitten noch viel größer. Aber hier sieht man eben die direkte Nachbarschaft. Deswegen habe ich dieses Bild gewählt. Mhm. Und es war also auch schon so, dass sie Hautmetastasen hatte. Und das ist auch was ich vorher noch nicht gesehen habe, dass eine Patientin mit einem Rezidiv kommt, also einem Rückfall, ja, in der gleichen Brust und zudem gleichzeitig Hautmetastasen. Das habe ich vorher nicht gesehen. Es ist so, dass dann man sagt, okay, ist ein Rezidiv, dann dauert es noch eine Weile und dann gibt es vielleicht irgendwann noch Hautmetastasen. Aber dass alles auf einmal gleichzeitig auftritt,
das habe ich noch vielleicht nicht gesehen. Noch ganz kurz erklären, wie das aussehen würde, wenn man so Hautmetastasen hat? Was ist das genau?
Ja, das ist in der Haut, das sind dann erhaben, also Tumoren in der Haut. Mhm. Dann ist die Haut so erhaben oder auch fest.
Ah, sind das wie diese Knötchen, die man dann auch spürt?
Ja, genau, richtig. Okay. Das kannst du dann auch spüren.
Ja.
Und wenn das eben in dem Zusammenhang hier ist, also die wurden auch mehr also übersendet zur Untersuchung. Mhm. Und da habe ich dann eben gesehen, es ist der gleiche Tumor. Und dann sagt man eben, es ist also eine Streuung. Eben, es ist nicht nur ein Rezidiv an der gleichen Stelle, also dass der Tumor dort wieder auftritt, mhm, sondern eben auch eine Streuung im Körper, eben dann hier an der Haut zum Beispiel. Ja. Und sowas hatte ich vorher auch nicht gesehen. Und dann habe ich noch was mitgebracht zum Thema Aggressivität. Mhm. Und zwar war das ja auch was ich festgestellt habe, dass ich also der Meinung war, dass die Tumoren aggressiver wuchsen. Und jetzt habe ich hier mal ein Beispiel mitgebracht eines Tumors, der gut differenziert, also langsam wachsend ist. Das ist also auch ein Brustkrebs. Und man sieht hier, dass diese kleinen dunkleren Drüsen liegen in einem rosa gefärbten Tumorbett, kann man sagen. Und die Drüsen sind relativ klein, die Zellkerne sind relativ klein. Und das ist also ein sehr langsam wachsender Tumor. Nur, dass man sich das mal vorstellen kann, wie das also aussieht.
Und das kannst du jetzt alles aus diesem einen Bild herauslesen?
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Für mich ist das einfach so geht das Richtung Kunst.
Ja,
das ist unglaublich, was man da alles rauslesen kann.
Ja.
Das ist echt spannend.
Nun war ich aber auch 25 Jahre lang in der Pathologie, ja, beschäftigt. Und es ist ein Unterschied, ob man sich einfach nur einmal so ein Bild anguckt oder eben jahrelang diagnostiziert hat. Ja. Also ich habe Zehntausende von Diagnosen gestellt und ich sollte das schon erkennen, was man
jetzt sieht.
Genau. Und dann habe ich mal einen mitgebracht, einen Tumor, der also schnell wachsend ist, also aggressiv wächst.
Ah ja, jetzt sieht man direkt den Unterschied.
Und genau, und hier gibt es so gut wie kein Tumorstroma, dieses rosa gefärbte gibt es gar nicht mehr. Und die Tumorzellkerne sind ein bisschen größer und liegen relativ dicht aneinander. Und ich habe diesen Tumor hier gewählt, weil es gibt eine Spezialfärbung, die heißt Ki67. Das ist also eine Färbung, mit der man sehen kann, wie viele Tumorzellen in Teilung sind. Mhm. Und die habe ich mal im nächsten Bild. Da habe ich jetzt hier also wieder diesen langsam wachsenden Tumor und alles, was braun gefärbt ist. Ich denke, das kann man gut sehen.
Ja.
Das sind positiv gefärbte Zellen. Und das sind die gerade in Teilung sind. Und wenn man sich das jetzt hier anschaut, sind das ungefähr 10% der Tumorzellen, die also in Teilung sind. Das sind also nicht viele. Mhm. Und wenn man sich jetzt diesen aggressiv wachsenden Tumor anschaut, dann sieht man hier zahlreiche braune Punkte. Und man sieht auch hier, dass es also mehrkernige Tumorzellen sind, dass die Tumorzellkerne viel größer sind. Und das sind etwa 70% der Zellkerne, die in Teilung sind, also der Zellen, die in Teilung sind. Also mehr als 2/3 der Tumorzellen sind gerade in Teilung. Das heißt, der Tumor wächst sehr schnell.
Ja, wenn gleich so viele Zellen auf einmal in Teilung sind, das vervielfacht sich ja auch, oder?
Ja, das wächst dann umso schneller.
Mhm.
Ja.
Und die geteilten Zellen, die werden sich auch gleich wieder teilen,
richtig,
oder?
Richtig, genau, ja. Und deswegen, also das ist eben das, was ich gesehen habe ab Herbst 2021 und habe das dann eben als Turbokrebs bezeichnet. Und es gab auch zu Anfang keine Studien dazu. Da wurde ich auch immer dazu gefragt, wie sieht es denn aus mit Studien? Mhm. Und in Schweden war es so, es gab also keine Statistik. Ich konnte nichts im Internet finden. Und es gab auch mal, oder es gibt immer noch eine Seite, die heißt ourworldindata.com, glaube ich.
Ja.
Und dort konnte man eigentlich immer ganz gut nachvollziehen, wie sich das Tumorgeschehen verhält in der Welt. Mhm. Und ab dem Jahr 2020 gab es keine Daten mehr. Und das, ich glaube, ich habe das letzte Mal im Ende 2022 geschaut, da gab es immer noch keine Daten. Sonst war das immer zu jedem, von jedem Jahr zum nächsten war das also up to date.
Ja.
Und das war nicht mehr der Fall. Und da habe ich mich also auch gefragt, wo sind die Daten? Mhm. Und mittlerweile ist es so, es gab also eine Studie aus Südkorea jetzt. Im September 2025 ist die veröffentlicht worden. Und es ist eine sogenannte Kohortenstudie. Also eine Kohorte ist eine Gruppe von Individuen, die innerhalb eines Zeitraumes ein bestimmtes Merkmal haben. Das war in dem Falle die Corona-Spritze.
Ja.
Und man hat also gesehen, es waren 8,4 Millionen Datensätze, also es war wirklich eine richtig große Studie.
Oh ja.
Und zwischen 2020 und 2023 hat man sich die Zahlen angeschaut und hat gesehen, dass es einen signifikanten Zusammenhang gibt zwischen diesen Covid-mRNA-Spritzen ein Jahr lang nach der Spritze und einem erhöhten Risiko für gleich 6 verschiedene Tumorarten. Und das war also Schilddrüse, Magenkrebs, Dick- und Enddarm, Prostata, Lunge und Brust. Und da ist eben die Brust auch wieder mit dabei.
Ja.
Und zu Anfang dachte ich, ich bilde mir das ein. Weil alle gesagt haben, nee, also das, was du siehst, das sehe ich nicht. Mhm. Also es gab einzelne Kollegen, die sich bei mir gemeldet haben, auch aus dem Ausland, auch hier aus der Schweiz, und haben gesagt, du, ich sehe das auch. Aber meine Kollegen in Kalmar, im Klinikum, die haben gesagt, ich sehe hier gar nichts. Also die haben es nicht gesehen.
Da spielt vielleicht auch immer die Frage, was will man sehen oder was will man nicht sehen? Was sind auch die Interessen dahinter?
Ja, genau.
Konntest du dir schon irgendwie ein bisschen... Irgendwann kommt doch die Frage, was steckt jetzt in dieser Spritze drin, damit das Ganze dann auch so ausartet, jetzt diese verschiedenen Krebsarten, die du erwähnt hast. Man, das, diese Zahlen stiegen ja explosionsartig, wenn man jetzt diese Bilder auch sieht, jetzt so ein normaler, sagen wir, normaler Krebsverlauf zu einem Turbokrebsverlauf, das ist ja fatal. Wie kommt's dazu? Was ist dort drin? Oder was passiert in meinem Körper? Wird da noch irgendwas angeregt in die falsche Richtung?
Also was ich gefunden habe, war eine Studie, die ist im Oktober 2021 veröffentlicht worden. Da ging es nur um Corona.
Ja.
Und es waren schwedische Forscher, die festgestellt haben, dass der DNA-Reparaturmechanismus durch diese Corona-Erkrankung gestört wird. Also dass der nicht mehr richtig funktioniert.
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, wenn das dann nach dieser sogenannten Impfung auch der Fall ist, na dann wird ja noch einiges zu erwarten sein. Und so war es dann auch. Und der Kollege William Makis, das ist ein kanadischer Arzt, der ist Immunologe und Onkologe und Radiologe, glaube ich, auch. Und der hat sich damit bis ins Detail beschäftigt.
Ja.
Und er ist der Experte dafür. Und wenn man bei ihm auf die Seite schaut, dann kann man auch viele Mechanismen finden, was er dafür anschuldigt, was letztendlich dahinter steckt. Das ist nicht mein Fachgebiet.
Mhm. Ja, so eindrücklich, was du hier alles mitgebracht hast. Vor allem die Bilder, die finde ich, sagen mehr als 1000 Worte.
Ja.
Siehst du hier irgendwo auch noch einen Funken Hoffnung?
Ja, auf jeden Fall.
Ja?
Ja.
Und wo siehst du die?
Die sehe ich darin, dass man sich auf seine eigene Immunabwehr verlässt und diese Spritzen nicht mehr nimmt.
Und jetzt für die Leute, die das vielleicht schon genommen haben und jetzt auch diese Sendung sehen, ich denke, die ein oder andere Person könnte jetzt auch ein bisschen in den Angstmodus kommen. Jetzt hat man diese Sendung gesehen, diese Bilder auch gesehen.
Mhm.
Was können wir diesen Leuten vielleicht auch noch mitgeben?
Ja, also ganz wichtig ist, dass sie nicht in die Angst gehen, sondern das Immunsystem stärken und sehen, den Körper zu entgiften. Denn das ist auch ganz wichtig. Wir haben ja auch durch Wasser, durch die Nahrung, wir nehmen ja ständig Gifte auf.
Ja.
Es ist ganz wichtig, den Körper zu entgiften, und in diesen Spritzen waren eben auch Sachen drin, die nicht im Körper sein sollen. Und deswegen den Körper unterstützen, zum Beispiel mit Löwenzahnextrakt. Das ist mein Favorit. Also Tinktur aus Löwenzahn. Und ich habe ja gekündigt, weil ich eben in diesem Gesundheitssystem nicht mehr tätig sein konnte, weil ich eben gesehen habe, dass es niemanden interessiert mit diesem Turbokrebs und dass immer noch diese Spritzen weiter appliziert werden.
Ja.
Und habe dann vor 2 Jahren gekündigt und hatte dann nach vielen Weiterbildungen habe eine ganzheitliche Praxis gegründet, also eröffnet und war dort tätig und habe da den Leuten geholfen und habe eben auch gesehen, dass mit Löwenzahnextrakt zum Beispiel im Hintergrund, also ich arbeite mit der Dunkelfeldmikroskopie, dass im Hintergrund das Blut viel reiner war, also das Plasma sah viel besser aus.
Wow, man also schafft dieses Löwenzahnextrakt so sehr, dass der Körper sich selber auch wieder dementsprechend befreien darf.
Und man darf natürlich sehen, dass man gut aufgestellt ist mit den Mineralien, mit den Vitaminen, dass man sich vernünftig ernährt, dass man ausreichend trinkt, dass man sich körperlich betätigt. Und vor allem nicht in der Angst ist. Das ist so, so wichtig. Denn wenn wir in der Angst sind, dann setzen wir das Immunsystem runter.
Ja, ganz wichtig, was du hier jetzt noch sagst. Und danke, dass du hier auch noch diese Hoffnung auch noch mit reinbringen kannst, dass es nie zu spät ist, dass man immer noch was dafür machen kann.
Ja.
Egal, ob jetzt mit oder ohne Spritze. Man darf immer noch weiterhin was tun. Ja. Es ist nicht zu spät.
Mhm.
Was machst denn du aktuell? Wo geht die Reise weiter?
Ja, ich habe im Sommer diesen Jahres einen Wissenschaftsverein gegründet für die ganzheitliche Gesundheitspflege und versuche dort den Mitgliedern zu helfen, ihre Gesundheit wieder zu erlangen oder eben den Körper wieder in Balance zu bringen und einfach gesund zu bleiben.
Schön. Und da darf sich jetzt jeder anmelden, also ich zum Beispiel auch?
Ja, es
oder
darf
ist
jeder.
Oder ist das eher so für Ärzte, Professoren?
Nein, es darf jeder Fördermitglied werden.
Ja.
Und wenn man dann Fördermitglied ist, dann kann man auch von mir Hilfe bekommen.
Ach, schön.
Ja, und auf der Internetseite gibt es auch noch mehr Informationen. Dann, wenn man die sich anschauen möchte, www.active-health.se. Und also das ist was, wofür ich jetzt brenne. Und wir haben auch Gesundheitsprojekte in dem Verein. Und das macht richtig Spaß.
Ja, mega schön. Und auf dieser Webseite kann man dort auch ein bisschen deine Arbeit verfolgen. Publizierst du dort auch immer wieder mal so oder aktualisierst du auch wieder mal so dein Wissen, dass man immer so ein bisschen up-to-date ist?
Also für Mitglieder wird es das möglich sein. Und ansonsten für jemanden, der nur schauen möchte, der kann sich einfach einen groben Überblick verschaffen.
Ja.
Und es steht auch was zu meiner Person drin. Aber also für Mitglieder gibt es dann die weiterführenden Informationen.
Ja, super.
Mhm.
Gibt es noch etwas, das aus deiner Sicht noch große wissenschaftliche Fragen oder auch Lücken da sind jetzt im Thema Turbokrebs, wo du dir vielleicht auch wünschen würdest, genau dieser Punkt, das würde ich mir jetzt noch wünschen, dass das auch wissenschaftlich noch mehr aufgearbeitet wird?
Es müsste eigentlich wirklich eine Studie geben, die sich mit diesem Begriff beschäftigt. Also diese Studie aus Südkorea. Das handelt sich ja nur um allgemeine Krebsfälle.
Ja.
Da schaut man aber nicht auf die Aggressivität. Also man müsste schauen, wie schnell ist der Tumor gewachsen, innerhalb von welcher Zeit, wie groß ist er gewesen und so weiter. Diese Marker der Proliferativität müsste man sich anschauen. Und da bräuchte es eine richtig große Studie mit mehreren tausend Patientenfällen. Aber so wie ich das jetzt gesehen habe, ist da kein Interesse.
Ja, das ist sehr, sehr schade und ich hoffe, dass sich hier vielleicht auch noch die richtigen Leute finden, die das vielleicht auch aus Eigeninteresse noch mehr verfolgen werden. Noch eine andere Frage. Ich habe jetzt schon ein paar Sendungen gemacht, immer wieder auch über Krebs und dessen Begleitung, auch nach der Diagnose. Und ich stieß immer wieder auf das Thema, auch wenn es jetzt noch kein Turbokrebs war, der Arzt drängt so ein Patient immer relativ schnell auch zu Entscheidungen. Jetzt müssen wir operieren oder sofort die Chemo einleiten. Und das passiert immer so schnell. Wie sieht das bei Turbokrebs aus? Muss man dort jetzt dann noch schneller reagieren? Oder kann man sich da auch nochmals zurückziehen und vielleicht nochmals ein paar Tage, vielleicht auch eine Woche, zwei Zeit nehmen? Oder ist das beim Turbokrebs so schnell, dass man wirklich auch schnelle Entscheidungen treffen sollte?
Also ich bin sowieso kein Freund von schnellen Entscheidungen und sehe das auch immer wieder, damals in der Praxis bei meinen Klienten und jetzt bei den Mitgliedern, dass sie in eine Richtung gedrängt werden. Es gibt gar keine Zeit.
Ja.
Der Arzt sagt, Sie haben Krebs, verstehen Sie das nicht? Wir müssen jetzt ganz schnell handeln, sonst sterben Sie. Und das wird den Patienten so ins Gesicht gesagt und ich finde das ganz grauenvoll. Und wir haben alle Selbstheilungskräfte in uns und die gilt es zu aktivieren. Und so ein Krebsentstehen ist immer multifaktoriell. Das heißt, es gibt ganz viele Faktoren, die dazu beitragen, dass dieser Krebs entsteht. Mhm. Und wenn man sich also die verschiedenen Faktoren anschaut, dann muss man vielleicht auch keine Chemotherapie machen. Man muss vielleicht auch nicht operieren. Aber das ist auch was, es ist ganz individuell. Ich würde jetzt auch nicht grundsätzlich sagen, bloß nicht operieren.
Ja.
Sondern das muss jeder Patient für sich entscheiden. Aber er muss die Möglichkeit haben, erstmal in den Körper reinzugehen und zu sagen, möchte ich das jetzt oder möchte ich das nicht? Mhm. Und diese Zeit gibt's häufig nicht. Dass man sich einfach dann beim Arzt die Zeit ausbittet und sagt, ich möchte einfach nochmal darüber nachdenken.
Ja, das war jetzt nochmals ganz wichtig, was du gesagt hast. Egal, ob jetzt der normale Krebs oder jetzt dieser aggressive, schnell wachsende Turbokrebs, dass man sich da doch nochmals zurückzieht und sich auch die Zeit nimmt, eine Entscheidung zu treffen, was für einen das Richtige ist.
Mhm. Genau.
Danke dir ganz herzlich für dieses Interview.
Vielen Dank. Hast du
abschließend noch irgendeine Nachricht, die du gerne an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer weitergeben möchtest?
Ja, also das, was mir in dem Zusammenhang einfällt, ist, hören Sie auf Ihre Intuition. Hören Sie auf Ihr Herz, gehen Sie in die Natur, verbinden sich mit der Natur und das ist eigentlich das, was ich Ihnen mit auf den Weg geben kann.
Schön, vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Gibt es noch eine Möglichkeit, wie man dich oder deine Arbeit auch unterstützen kann?
Ja, sehr gerne. Man kann Fördermitglied werden, wenn man auf diese Internetseite schaut. Oder man kann auch mich mit Spenden unterstützen, beziehungsweise den Verein unterstützen, dass ich dann diese Gesundheitsprojekte durchführen kann. Die Möglichkeit gibt es, da wäre ich sehr dankbar dafür.
Schön. Gemeinsam statt einsam ist hier das Stichwort. Liebe Ute, ich danke dir ganz herzlich, dass du extra für dieses Thema hier angereist bist.
Danke, lieber Fabian, für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist immer wichtig zu wissen, was ist, was nicht ist oder was sein könnte. Aber wichtig ist, die Hoffnung nicht zu verlieren, sich Zeit zu nehmen, wie wir heute auch gehört haben. Und diese Zeit haben Sie auch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen natürlich auch allerbeste Gesundheit und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen miteinander.